Okay, Ma. Der Übergang des Gegenwärtigen zum zukünftigen Zeitalter. Wir sehen, dass wir mittendrin stehen. Und zwar in den wenigen Jahrzehnten von der Gründung des Staates Israel an bis zur Schwelle der Eröffnung des tausendjährigen Reiches, wie wir sehen, um das Jahr 2000. Also etwa 4, 5 Jahrzehnte. Übergang vom gegenwärtigen zum zukünftigen Zeitalter. Das gegenwärtige Zeitalter beginnt, das Geheimnis des Leibes des Christus zu laufen, der vor Grundlegung der Welt auserwählten Menschen aus allen Nationen, Völkern und auch aus Israel. Diese Auserwählten durch die Barmherzigkeit Gottes vor Grundlegung der Welt haben von Gott, ihrem Vater, den ganzen Gottesreichtum einfach geschenkt bekommen. Und das, was nach dem heiligen, guten, gerechten Gesetz Gottes vom Sinai unser gewartet hätte, hat Gott in Christo auf Golgatha alles auf sich genommen. Das hat als göttliche Konsequenz nichts Geringeres als Konsequenz göttlicher Gerechtigkeit, die eines Tages von jedermann anerkannt werden, auch von den Feinden. Dass Gott unseren alten Menschen, der dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen war, mit Christus gekreuzigt hat, ihn mit Christus am Kreuz hat sterben lassen, mit Christus hat begraben lassen. Das sind göttliche Realitäten. Aber wie Gott ihn auferweckte, auferstehen ließ und lebendig gemacht hat und durch alle Himmel fahren ließ und über allen Himmeln außerhalb unserer vergänglichen Schöpfung und endlichen Schöpfung in die Herrlichkeit Gottes zurückgekehrt ist, so gilt es für uns nach dem inneren neuen Menschen, den Gott samenmäßig in unseren alten hineingezeugt hat, für den gilt auch, der ist mit Christus hinaufgestiegen, hinaufgetragen worden und mit Christus zur Rechten der Majestät gesetzt worden und über allen Himmeln dürfen wir wissen, unser Bürgertum ist in dem Himmel, dem Originalhimmel, wo allein Gott ist, der in einem Licht wohnt, wo niemand zukommt. Und nun gilt ja für uns, unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Also, noch einmal. Verborgen und geborgen ist unser neuer inwendiger Mensch, mitten in dem Licht, wo niemand zukommt, sind wir gesichert. Das reicht doch. Das reicht. Wunderbar. Und deshalb sollen wir singen, was droben ist, wo Christus ist. Sollen wir nach dem trachten, was da droben ist. So, das sind wir. Anfang des Geheimnisses Gottes, wir sind das Geheimnis Gottes, der Leib des Christus, mit dem Geheimnis von Golgatha, mit gekreuzigt, mit gestorben, mit begraben. Anfang, Geheimnis. Ende, Entrückung, wer weiß wie bald. Abschluss. dieser Gemeinde des Leibes des Christus, auf der Erde. Und genau in dieser Zeitspanne hat Gott sein Volk Israel auf die Seite gesetzt, unter alle Nationen zerstreut. Heute haben wir schon wieder einen Staat Israel hinter uns, der ist da. Jahrzehnte läuft er schon und höchstens noch 2 Jahrzehnte, dann ist es soweit, dass die dem Volk Israel gegebenen Verheißungen laufen werden und wir treten nicht etwa ein in die Israel gegebenen Verheißungen, sondern da bleibt Gott treu, nicht wenn sie untreu sind. Er bleibt treu. Was er ihren Vätern zugeschworen hat und gesichert hat, das bleibt. Trotz ihrer Untreue, also alle Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, in der Hauptsache als Nation die Erde mal segnend zu beherrschen. Das bleibt und kommt in wunderbarer Herrlichkeit zustande. Deshalb hat Gott für uns ein anderes Erbteil bestimmt, nämlich allerdings nichts Geringeres als das ganze Weltall und sich selbst. Sich selbst. Wir sind sein Erbe und er ist unser Erbteil. Und nun, beim Übergang von einem Zeitalter zum anderen, da ändern die Ordnungen, die Gott für die einzelnen Zeitintervalle oder Zeitspannen von Zeitaltern bestimmt hat. Mit Israel begann das Zeitalter des Gesetzes vom Sinai bis Golgatha, bis sie dann unter alle Nationen zerstreut worden sind, das Zeitalter des Gesetzes. Sind da andere Ordnungen als in unserem Zeitalter, Zeitalter der Gnade? Da sind sogar solche Ordnungen ganz anders, entgegengesetzt. Nur so schnell, das Gesetz fordert mit der Aussage, damit verquickt, wenn die Forderung nicht erfüllt wird, bist du des Todes. Strafandrohung und dann Vollzug. Unbarmherzig, sagt das Neue Testament. Das ist das Gesetz. Und die Gnade, die schenkt alles. Ohne jede Bedingung. Sonst ist Geschenk kein Geschenk mehr. Mit der kleinsten Bedingung, oder wie Paulus sagt, dann wäre Gnade nicht mehr Gnade. Also. Und nun, wenn ums Jahr 2000 die Schwelle vorhanden ist zum Übergang ins tausendjährige Reich, da sind wieder ganz neue Ordnungen da. Da ist die ganze Macht der Bosheit samt von Satan bis zum letzten Dämonen- oder Finsternisbeherrscher ausgeschaltet. Da sind auf unserer Erde und im Weltall die Naturgesetze in gewaltiger, nicht Eskalation oder also Entwicklung, sondern in gewaltiger, von Gott durchgeführter Verwandlung. Sind die Naturgesetze wieder in die hohen Strahlungskräfte verwandelt, die sie hatten, die Naturgesetze, vor dem Fall der ersten Menschen. Da war die Sonne ein großes Licht und der Mond ein kleines Licht. Damals gab es noch keine Sonne, sondern nur ein großes Licht und keinen Mond, sondern nur ein kleines Licht. Dieses große Licht hat Gott herabtransformiert um das Siebenfache, siebenmal weniger Strahlkraft, weil der gefallene Mensch die große Strahlung nicht mehr ertragen hätte. Und der Mond nur als reflektiertes Licht von der Sonne, soweit. Also. Und dann wissen wir, im tausendjährigen Reich scheint die Sonne 7-mal so hell wie jetzt. Und der Mond so hell wie die Sonne, wer wem von uns da antreten in dieser Figur? Also ich nicht. So. Wenn wir nun lesen, eine alttestamentliche Anführung im Hebräerbrief, dass Gott den Kosmos, das Weltall, die Himmel und die Erde erschüttern wird. Aber nicht um zu erschüttern, sondern um die Dinge zu verwandeln. Das ist die Sache. Zu verwandeln in die verheißenen Wunderordnungen des tausendjährigen Reiches. So. Und wenn das tausendjährige Reich vorüber ist, dann wissen wir, dann kommt die Schlusskatastrophe des ganzen gegenwärtigen Weltalls. Dann werden die Himmel und die Erde bis und mit in die Elemente aufgelöst werden in gewaltigem Brand, um endlich neuen Himmel und einer neuen Erde Platz zu machen, die dann vor Gott bestehen und das Wachstum Gottes wachsen werden. Wo dann alles, was dann von Gott neu gebildet oder gezeugt, geschaffen oder umgestaltet sein wird, in das wirkliche, unauflösliche Gottesleben hat übergeführt werden können. Und jetzt, beim Übergang des gegenwärtigen Zeitalters, haben wir ja schon immer gehört, da ist als Modellvorführung, da sind die Augenblicke tadellos, Modellvorführung, wenn bei einem Stafettenlauf, bei der Stafettenübergabe, derjenige, der die Stafette, sagen wir, das Fähnchen bringt, der hört auf zu laufen, jetzt wird die Stafette übergeben, die zwei springen eine Zeit lang noch nebeneinander, um keine Zeit zu verlieren. Der eine bleibt stehen und der andere läuft so rasch wie möglich weiter. Also, Übergang von einem Zeitalter zum anderen ist also nicht einfach Schluss mit dem gegenwärtigen Zeitalter und Anfang des Neuen, sondern auch parallel laufen. Wir sind noch da und schon gibt es seit Jahrzehnten einen Staat Israel. Wir laufen unter dem Evangelium der Gnade, ohne jede Bedingung und ohne jede nach dem Gesetz gültigen Ordnung, sondern nur genau nach Gnade, nach Auswahl und Vorsatz Gottes. Während Israel, wenn Israel jetzt da vorhanden ist, sehen wir ein gewaltiger Unterschied, der könnte fast nicht klaffender gewaltig sein als Unterschied. Für uns gilt, unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Mächte. Warum ist unser Kampf wieder die Mächte? Weil wir an ihre Stelle treten werden und sie abgesetzt werden, dem Gericht übergeben werden. Und der Kampf des Volkes Israel ist nach göttlicher Verordnung vorerst genau noch wieder Fleisch und Blut. Bitte. Wie gut ist es, wenn wir diese Einsicht haben dürfen? Ne? Dann ist keine Gefahr, dass wir in den Fehler verfallen, dem Staat Israel etwa die gleichen Weisungen Gottes, die uns gelten, jetzt meinen, die müssen jetzt auch so form sein wie wir. Ne? Die Art und Weise wie wir, wäre vollständig falsch. Und da darf ich sagen, für Gott, den Herrn Jesus und den Heiligen Geist, versteht mich recht, ist es ein Rückschritt ein tiefes sich herabneigen. Denn Gott in seiner Güte und Treue zu Israel kehrt zurück an den Ort und an den Zeitpunkt, wo und wie er sie verlassen hat vor 2000 Jahren. Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört und sie zerstreut unter alle Nationen aus. Jetzt kehrt Gott, ist Gott schon zurückgekehrt. Ne? Erstens gibt's wieder, hat er sie wieder gesammelt, was Erstlinge betrifft, ins Land der Verheißung. Ein Staat Israel ist wieder da. Jerusalem kam militärisch wieder in ihren Besitz, aber der Tempel fehlt noch. Der kommt auch nur wieder militärischerweise in ihren Besitz. Ist ja damals militärisch zerstört worden. Jerusalem militärisch zerstört worden. Seht, Israel kehrt, Gott kehrt zu Israel seiner Treue zurück an einem Punkt und auf eine Art und Weise, die für unsere Berufung, soll ich sagen, nicht nur nicht in Frage kommt, sondern die Herrlichkeit unserer Berufung direkt zertrümmern würde. Naja, wie soll ich sagen? Ich will ja mal jetzt biblisch-astronomisch sprechen. Für Gott bedeutet die Rückkehr zu Israel einen Krebsgang. Wir wissen, was das heißt, ne? Rückwärts. Rückwärts. In seiner Treue, bitte. Ich habe gesagt, biblisch-astronomisch. Warum? Weil die Sonne jetzt in Sternbild Krebs tritt, nicht? Auf einer Seite und auf der anderen Seite aber in Sternbild Löwen. Löwe ist Juda, der Herrscher, aber Krebs ist auch ist die Gegenseite. Jede Wahrheit hat zwei Seiten, jedes Blatt hat zwei Seiten. Und die Schriften Gottes haben eine äußere und eine innere Seite, vorn und hinten eine süße und eine bittere Seite. Das wissen wir ja alles. So. Dann haben wir die Äonenreihen immer bei Übergängen. Können wir wieder vergleichen mit Gliederung an einer Kette. Nicht? Da sind ja die Glieder so ineinander verhängt. Nicht? Das heißt, da gibt es eine maßstäbliche Spanne und wenn wir wollen, Bewegung, eine Zeitspanne, wo die beiden Glieder, wo sie sich berühren, nicht? Also wo Äonen zusammenkommen, nicht? Übergreift das der eine Äon den anderen. Nicht? Denn die ganzen Äonenreihen, die Gott geordnet hat, nicht? Die bilden wirklich eine Kette, sogar einen Organismus, lebendige Kette. Zuletzt gibt es einen wunderbaren Halsschmuck für Gott. Dann, die biblischen Beispiele haben wir in Matthäus 11, 13, Lukas 16, Vers 16, nämlich, das Gesetz geht bis und mit Johannes dem Täufer. Von da ab wird durch Jesus Christus, also Johannes der Täufer und Jesus Christus, die wurden beide fast gleichzeitig geboren. Die Verkündigung erfolgt nur ein paar Monate, eines nach dem anderen, und die Geburt. Johannes der Täufer wurde kurz vor dem Tode Jesu Christi enttauft und dann Jesus gekreuzt. Also sie liefen miteinander drei Jahrzehnte, nicht? Gut drei Jahrzehnte. Johannes repräsentiert den Abschluss des Haushaltes des Gesetzes, das Gesetz geht bis und mit Johannes. Von da wird das Evangelium des Reiches verkündet mit Jesus Christus. Also, die beiden Repräsentanten laufen zeitlich nebeneinander und mustergültig in einer Weise, wie es weder vor 2000 Jahren noch heute von den Gotteskindern verstanden worden ist, waren die beiden ganz verschiedene Haushaltungen oder Zeitalter repräsentierend, waren die beiden feindlich gesinnt gegeneinander oder haben sie einander geehrt? Einer den anderen. Aha. Das zweite ist der Fall. Wie war es aber beim Volk Israel? Noch stand Jerusalem bis zum Jahr 70. Und, ja, also was haben wir gehört? Mit Golgatha begann das Geheimnis der Gemeinde Jesu zu laufen. 40 Jahre später, haben wir gelernt, wird Jerusalem zerstört. Aber während den 40 Jahren, von Golgatha bis Zerstörung Jerusalem, lässt Gott ja schon durch den Apostel Paulus das Evangelium der Gnade immer deutlicher und klarer verkündigen. Also, damals war bis zum Jahr 70 Jerusalem noch da. Und solange Jerusalem noch da war, war alles, was noch an Evangelium, auch durch Paulus geschah, musste von Jerusalem aus sanktioniert werden. Immer wieder. Kam nach Jerusalem zurück und dann wurde da entschieden von den Zöllen. Erst als Jerusalem zerstört und der Tempel zerstört und die Juden zerstreut waren und alle Nationen, auch die Gläubigen zerstreut und nicht mehr da in Jerusalem und nicht mehr im Land der Verheißung, erst da begann das Evangelium der Gnade hundertprozentig gültig zu laufen. Also, jetzt die Frage, haben die christusgläubige Gemeinde in Jerusalem bis zum Jahr 70, haben die neue Sonderbotschaft, die Gott dem Apostel Paulus anvertraut hat, verstanden? Nein, nicht nur nicht verstanden, sondern bekämpft bis aufs Blut. Und wir wissen, in der Hinsicht ist der Exponent Jerusalems Jakobus. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. So. Ja, Jakobus. Paulus kommt zum letzten Mal nach Jerusalem, er wird begrüßt, leider steht nicht von welchem, der Apostel. Du siehst, Bruder Paul, Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind Eiferer für das Gesetz. Für mich, für Gott, Katastrophe. Im Blick auf das, was Gott auf Golgatha vollbracht. Katastrophe. Mit einem Wort, also jetzt haben wir unseren Messias erkannt, wunderbar, aber jetzt können wir das Gesetz halten, jetzt nichts wie los, ran. Ja, so, das ist die Sache. Aber jetzt können wir, mit Werken, bitteschön. Und deshalb, wenn Christus kommt, wieder jetzt dann, für Israel seine Gemeinde, um das Reich aufzurichten, was geschieht da? Da sendet er seine Engel vor sich her. Und die werden scheiden, die Böcke von den Schafen und Weizen vom Unkraut und die faulen Fische von den Guten. Engel, die müssen Werke sehen. Für uns gilt, der Herr selbst kommt. Haben Engel und Geschöpfe überhaupt nichts. Können gar nicht dabei sein, unmöglich. Das Geheimnis wird vollendet. Wo die Engel gelüstet hineinzuschauen, das ist das. Also, damals, die bis dahin und jetzt erst recht durch Glauben an Christus führend gewordene israelische Großgemeinde in Jerusalem, die hat das Neue bekämpft. Ich will es mal gnädig machen. Bekämpft. Bitte. Petrus war unter den Zwölfen der Gegenexponent von Jakobus. Petrus gab sich alle Mühe, möglichst weitgehend schon in den Ordnungen des Apostel Paulus zu laufen. Hat gewagt, mit einer Gruppe seiner Mitarbeiter in Antiochien, mit den Gläubigen aus den Nationen, den Unbeschnittenen, Tischgemeinschaft zu haben. Auf einmal sehen sie, da kommt eine Gruppe von Jakobus. Von Jerusalem. Was passiert? Petrus, schleunig weg, dürfen die ja nicht sehen, nicht wahr, das wäre ja Katastrophe. Also, zum Glück ist Paulus dabei und sagt, du Petrus, jetzt hast nicht nur du geheuchelt, sondern hast noch deine Mitarbeiter mit in die Heuchelei gerissen. Und wenn ich das, was ich abgebrochen habe, einfach wieder aufbaue, dann stelle ich mich selbst als Übertreter dar. Was hat dann Petrus gemacht? Nicht? Er hat die Zwischenwand abgebrochen, nicht? Zwischen den Nationen und den Juden und den Israeliten des Gesetzes. Nicht? Jetzt kommt einer von Jakobus, jetzt baut er das wieder auf. Nicht? Also, wir merken hoffentlich jetzt deutlich, dass wir gut tun, die betreffenden von Gott gegebenen Ordnungen für die einzelnen Zeitalter und Haushaltungen genau zu beachten. dann können wir in unserer Stellung vor unserem Gott fast nicht mehr Haus pro Stoppeln bauen, wenn wir da klar sehen dürfen, sondern Gold, Silber, edle Steine, die dann eben von Gott als tragfähig in der Liebe bestätigt werden können. Also das Gesetz und die Propheten bis auf Johannes, Jesus Christus, das Evangelium Gottes, und die beiden laufen parallel. Also die zwei haben sich richtig verstanden. Johannes hat ihn geehrt und Jesus hat Johannes geehrt. So, das wäre jetzt, das wäre richtig. Ja, und jetzt heute, von wem darf Gott mehr verlangen? Von dem, dem er mehr göttliche Weisheit gegeben hat, und dem, der fast keine hat? Da ist die Antwort schon in der Frage, nicht? Klar. Wir haben am Anfang hören dürfen, was Gott uns geschenkt hat. Wie viel hat Gott uns geschenkt? Wie viel? Ja. Alles und sich selbst geschenkt. Und was das Gesetz betrifft, ist es zwischen hineingekommenen, zwischen die dem Abraham gegebene Verheißung und deren Erfüllung, haben wir gelernt. Das Gesetz, an dem Gott kein Wohlgefallen hat, nur für gut gefunden hat, dass es für kurze Zeit auf Israel als Zuchtrute gelegt wird, um dann in Christus das wieder wegzutun, das Gesetz. Und wir heute, wie viel soll ich sagen, Verständnis und Freude und Frohlocken ist in der Gesamtheit der Gläubigen auf unserem Erdenrund, besonders was die Lehrer am Wort betrifft, die neuen Ordnungen, die Gott für den gegenwärtigen Staat Israel bestimmt hat, anerkennen und sich freuen können, in Klarheit der Erkenntnis, unsere Ordnungen sind diese, ihre Ordnungen sind diese, und wir freuen uns, dass Gott in seiner Treue und Barmherzigkeit sich so herabneigt und zurückschreitet, um sein geliebtes Volk jetzt hervorzuheben, genau mit den Ordnungen, die er ihnen und ihren Vätern zugeschworen und verheißen hat. Also, wollen wir heute nicht im geringsten den Fehler machen, ja, dass wir irgendwie, ja, das ist ja alles noch Menschenwerk da in Israel und die glauben ja nicht mal weder an ihren Gott der Väter noch an so, die sind schlimmer als andere Völker und dergleichen, oder dass es dann heißt, ja, das ist alles nichts, denn der Herr selber wird das Reich aufrichten und nicht mit Militärgewalt und nicht so und so, bitte. Ne? Das hören wir und lesen wir weit herum. Also, direkt Opposition gegen das, was Gott heute in Jerusalem und in Israel genauso wie es ist, steht und geht, wirkt. Genau nach den prophetischen Aussagen des Wortes Gottes. Also für uns gilt, während der Feigenbaum, Staat Israel, Juda, schon grünt, vor aller Welt Augen da ist, sind wir noch da. Noch schon ist Jerusalem in ihrem Besitz, schon haben sie ihre geografischen Grenzen. Wir sind noch da. Wenn wir entrückt werden, dann ist es für sie genauso der Auftakt, wie für uns der Auftakt war, als Jerusalem zerstört war, war das Evangelium der Gnade alleinige Botschaft von Gott anerkannt. So. Und nachher, wenn wir weg sind, gelten nur wieder die Ordnungen des Reiches, mal Richtung tausendjähriges Reich. So.
Und nun, Übergang ins Zeitalter des tausendjährigen Reiches. Da haben wir nun die gewaltigen von Erschütterungen haben wir gehört. Jetzt schlagen wir folgende Bibelstellen auf. Es kommt die Praxis des Übergangs selbst. Jesaja 24. Wir haben die Stellen schon mehrmals gelesen, aber jetzt wollen wir das geordnet eins nach dem anderen vor uns hinstellen lassen und beachten und erkennen. 24 Vers 1. Siehe, Jehova lehrt das Land oder die Erde aus und verödet es, das Land Israel, oder sie die Erde. Verödet die Erde. Und er kehrt seine Oberfläche des Landes oder ihre der Erde Oberfläche kehrt er um. Wie sagt der Landwirt, wenn er die Erde umkehrt? Dann pflügt er. Und der Pflug Gottes ist das große Erdbeben beim Ausgießen der letzten siebten Zornschale. Großes Erdbeben und dann pflügt Gott die ganze, ist der Pflug Gottes ziemlich groß. Ja, Erdbeben. Ja. Pflügt er die ganze Erdoberfläche um. Was bleibt? Ja, das Oberste und Schönste zu unterst. Aber noch nicht genug. Und zerstreut seine Bewohner. Vers 3. Das Land, die Erde wird völlig ausgeleert und geplündert. Das Letztere besorgen die Menschen ja selbst. Nicht? Man rechnet uns ja vor, es reicht 10 Jahre, 5 Jahre reicht noch der Vorrat, 10 Jahre noch so, nach 20, 25 Jahren ist nichts mehr da. An Energie und Öl und weiß was alles. Da. So. Im Gegenteil, dann kommt Vers 6, Vers 5. Und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern. Sieht es heute so ein wenig aus danach. Denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzung überschritten, gebrochen den ewigen Bund. Vers 6. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen ihre Bewohner. Darum sind verbrannt der Erde Bewohner und wenig Menschen bleiben übrig. Und das reale Worte sein heute. Sind wir da soweit? Das war Jesaja 24, Verse 1, 3 und 6. Schlagen wir auf Jesaja 4, von Vers 23 bis 25. Jeremia 4. Oder noch Vers 21. Wie lange soll ich das Panier sehen, den Schall der Posaune hören? Ja, das ist Krieg und Kriegsgeschrei oder Zerstörung. Vers 23. Ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer. Das genau gleiche Wort wie 1. Mose 1, Vers 2. Und die Erde wurde wüst und leer. Tohu wa bohu, steht da im Hebräischen. Ich schaue die Erde an und siehe, sie ist wüst und leer. Anmerkung Elberfelder, derselbe Ausdruck wie 1. Mose 1, Vers 2. Und gen Himmel und sein Licht ist nicht da. Da ist Gott daran, diese Lichtquellen umzuschalten. Auszuschalten, umzuschalten. Ich schaue die Berge an. Was sind das für Berge? Jungfrau, Mönch und Eiger. die unter Bergen versteht ja die Schrift die Weltreise auf der Erde und im Weltall. Und siehe, sie beben, werden erschüttert und alle Hügel schwanken, das ist die kleinen Reise. Ich schaue und siehe, kein Mensch ist da und alle Vögel des Himmels sind entflohen. Das sind die Vögel des Himmels, das sind alle Geistwesen. Die Erde und kein Mensch ist da. Tohu wa bohu. So, ja, und jetzt? Eine Zwischenbemerkung, dass wir einen Einblick haben in die Frechheit der Gottesfeinde heute. In eine verwegene Frechheit, indem wir vorübergehend kurz lesen aus Jesaja 5, die Verse 18 und 19. Jesaja 5. Wehe denen, die Ungerechtigkeit einherziehen mit Stricken der Falschheit und die Sünde wie mit Wagenseilen, die da sprechen, er beeile, er beschleunige sein Werk. Wer er? Gott. Damit wir es sehen. Und der Ratschluss des heiligen Israels möge herannahen und kommen, damit wir ihn erfahren. Ist das eine Frechheit? Ich bin überzeugt, die Regierungen, die Israel hassen, nicht? Hier geht es ja, der Gott Israels hier, ne? Gegen den geht es an. Ne? Dass die ziemlich viel wissen von Verheißungen Gottes. Bitte. Was nehmen die in ihrem Mund? Der Ratschluss Gottes möge kommen, durchgeführt werden, ne? Damit wir ihn erfahren. Ne? Ja. Warum sind die so frech? Ja. Weil sie sagen, das gibt's gar nicht. Ne? Da ist jetzt, also wir folgen mit einer einmaligen Frechheit den Gott heraus, wenn er existiert, dieser Gott Israels, nicht? Der soll mal zeigen, ob sein Ratschluss überhaupt etwas ist oder nicht. Ne? So. Das setzt ja voraus, dass sie etwas vom Ratschluss Gottes wissen. Ne? Ja, bitte. Ich wurde vor vielen Jahren ersucht von der großen, ersucht von der großen Zentralbibliothek, also der ganzen Erde, wo ist die? In Leipzig. Ne? Also, war vor dem Krieg schon weltberühmt und jetzt auch gebeten, ich solle alle meine Schriften ihnen senden. Ne? Ja, woher hatten die Kenntnis davon? Ja, ich wusste, um was es geht. Die sammeln alle Schriften, nicht? Und besonders, oder nicht zuletzt die frommen Schriften, von denen es heute wimmelt auf dem ganzen Erdenrund, über Israel und über die Prophezeiungen der Bibel und so weiter und so weiter. So. Was sagt die Schrift dazu? Die können alles lesen wie wir, aber verstehen nichts. Ne? Eine Ahnung haben sie nicht. Mancher Wortlaut ist ja so deutlich, ne? Dass sie ihn mal buchstäblich nehmen können. Also jetzt mal heran, wenn der Gott da ist, er soll mal zeigen, ob da diese Verheißungen überhaupt, ob er da ist oder nicht. Noch einmal, er beeile, er beschleunige sein Werk. Hat Gott das im Sinn? Jawohl, er beschleunigt es aber in seiner Barmherzigkeit, auch um seiner Spötter willen. Gegen die ist auch noch barmherzig. So wunderbar ist unser Gott. Er beeile, er beschleunige sein Werk, damit wir es sehen und der Ratschluss des heiligen Israels möge herannahen und kommen, damit wir ihn erfahren. Ist das eine Frechheit? Werden Sie ihn erfahren, den Ratschluss Gottes? Ja, ganz schleunig, sehr schleunig.
So, dann geht es weiter.
Ja, wenn es so aussieht, woher kommen dann die vielen, vielen Menschen, Geschöpfe im tausendjährigen Reich? So. Da wissen wir, wir brauchen die Stellen nicht aufzuschlagen, ich nenne sie. Erstens, dann in Offenbarung 11, das sind die beiden Zeugen. Die werden ja getötet vom Tier. Alle Welt triumphiert, stellt euch vor, alle Menschen auf der Erde, also rings um Israel, senden sich Geschenke, weil die beiden Störenfriede jetzt aus dem Weg sind, nicht? Das heißt also, der Gott, der sich jetzt an ihre Stelle in den Tempel gesetzt hat, das ist der Echte. So. Aber nach 3,5 Tagen kommt Leben in sie und jetzt steigen die beiden vor aller Welt Augen hinauf in den Himmel. So. Ja. Also, sind die gut gesichert da oben? Ganz sicher. Können die eben noch besser dann, wenn das tausendjährige der die ganze Erde wird sein, wie eben der Garten Gottes, können die dann heruntersteigen, wenn sie heraufgestiegen sind? Ganz sicher nicht. Da beginnen wir überhaupt mit dem Herrn Jesus. Ist er jetzt in Sicherheit? Ja. Kommt er dann wieder ins tausendjährige Reich? Ja. Wie ist mit den 12 Aposteln? Ja. Wo sind die jetzt? Ja. Sind auch beim Herrn. Die werden ja auf 12 Thronen sitzen. Die kommen also auch, wenn das Reich eingerichtet ist von Gott, der Garten Gottes geschaffen ist auf der ganzen Erde, kommen die. Dann hat Jesus eines Tages noch 70 Apostel ausgesandt. Das sind nämlich dann die 70, die dann von Jerusalem aus unter die 70 Nationen zum Zeugnis gehen. Und überall wird nicht das Evangelium der Gnade dann verkündet, sondern das Evangelium des Reiches. Das Evangelium der Gnade, können wir auch so sagen, ist ein Personalevangelium. Und das Evangelium des Reiches ist mehr ein Fachevangelium. Petrus schreibt, wir erwarten nach seiner Verheißung ein Reich, sein Reich. Und jetzt haben wir den Herrn Jesus, die 12 und die 70. Die alle sind Zentralregierung in Jerusalem. Und von Jerusalem geht das Gesetz aus und das Wort Gottes, bitte. Im tausendjährigen Reich herrscht ja nicht die Gnade, sondern Gerechtigkeit und Gericht sind meines Thrones Grundfeste. Da haben wir die beiden Zeugen noch, Jesus, die 12, die 70, die beiden Zeugen. Was kommt jetzt? Jetzt kommen die 144.000. Die werden versiegelt auf den Namen Jesu aus allen 12 Stämmen je 12.000 vor der großen Drangsal versiegelt. Das ist ganz klar. Was geschieht mit denen? Je 12.000 aus allen 12 Stämmen.
Bitte Kassette wenden.
Je 12.000 aus allen 12 Stämmen. Das ist identisch mit der Darstellung Offenbarung 12, das Weib mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihren Füßen. Sie hat in ihrer Krone 12 Sterne. Und die 12 Sterne stellen die 12 Stämme Israel dar. Denn Gott hat schon dem Abraham verheißen, also wird dein Same sein. Und Josef hatte einen Traum, da sah er die ganze Familie Jakob, Sonne, Mond und 12 Sterne. Ne? Die 12 Stämme. So. Also er schreibt mit der Sonne bekleidet, das heißt, die 12.000 mal 12 sind ja in Christo. Was geschieht nun mit dem Weib? Die ist schon, diese Heilskörperschaft der 144.000 ist so lebendig und schon zeugungs- und geburtsfähig. So. Dass diese Heilskörperschaft, dieses Weib, die 144.000, einer neuen Heilskörperschaft das Leben geben können, und zwar jetzt einer männlichen Heilskörperschaft, der sogenannte männliche Sohn.
Satan wird auf die Erde geworfen, in der Mitte der Woche, wenn die beiden Zeugen getötet sind, auf die Erde geworfen, und dann werden die Zeugen getötet. Jetzt will er zuerst den männlichen Sohn verschlingen. So. Der ist für ihn gefährlicher als seine Mutter, als die Mutter des männlichen Sohns. Was macht Gott? Er entreißt diesen männlichen Sohn, diese Heilskörperschaft aus Israel, männlichen Charakter, durch Entrückung, nicht? Den Zugriff des Drachen, den männlichen Sohn. Wohin kommt er? Zu Gott und zu seinem Thron, in der Mitte der Woche. Wir sind vorher schon oben vor dem Richterstuhl Christi, während die Dinge da unten laufen. So. Und der wird mit uns als letzter Zustupf zum Leib des Christus. Denn der Leib des Christus ist jetzt zu seinem vollen Mannesalter gekommen. Nicht? Und deshalb ist das ein männlicher Sohn, nicht? Der jetzt noch zum Leib des Christus hinzukommt. So. Unsere Entrückung, so, vorher. Und das ist noch eine Heilskörperschaft aus Israel, männlicher Charakter. Jetzt, wo der dazu gekommen ist, die letzte Ergänzung des Leibes des Christus, ist das Geheimnis Gottes oben vollendet, beim Schall der siebten Posaune unten. Alles in der Mitte der letzten sieben Jahre. Ganz genaue Gottesordnungen. Ja, und jetzt das Leib. Also es ist der männliche Sohn, das ist der Herr, ne? Und was hat der männliche Sohn für eine Verheißung? Kapitel 12, Vers 5. Erstens wird er entrückt, und was hat er für eine Aufgabe? Er wird die Nationen weiden mit eiserner Rute. Was? Weiden wie ein Hirt ist ja wunderbar, aber mit einer eisernen Rute? So eine Sache, nicht? Ja, was heißt das? Diese letzte Gruppe, die aus Israel kommt, der männliche Sohn. Weil die aus Israel kommen, haben die vorerst wie die anderen Volksgenossen irdische Verheißungen. Und die lieben ihr Volk und Jerusalem sehr. Das sind die Füße am Leib des Christus, die in der Herrlichkeit, die mit ihm auf dem Ölberg stehen werden, wenn er kommt zur Aufrichtung des Reiches. Und die werden die Nationen weiden mit eiserner Rute, nämlich im tausendjährigen Reich. Wenn einer nur ein bisschen gestohlen hat, am anderen Morgen lebt er nicht mehr. Wenn er aus Unüberlegtheit noch vielleicht gar nicht gewollt ein falsches Zeugnis gegeben hat, stimmt nicht, am anderen Morgen lebt er nicht. Geht morgen für morgen eine Bannbulle von Jerusalem nach dem Gesetz, und wer da gesündigt hat, stirbt, kommt um, und was geschieht mit seinem Leichnam? Jetzt kommt es. Tausendjährigen Reich. Wird er da ins Tal hinumgelegt, wo das Feuer nicht erlöscht und der Wurm nicht stirbt, aber bitte nur die tausend Jahre lang nicht. Nur hier, da sind wir genau hier. Da gehen sie ja von Sabbat zu Sabbat, von Neumond zu Neumond hinaus, nicht? Da gibt es auf dem neuen Himmel und der neuen Erde, gibt es halt überhaupt noch Sonne und Mond? Nein, das ist der Allmächtige und das Lamm ehrlich. Da ist keine Sonne und kein Mond und nichts mehr. Und keine Festordnungen mehr nach den Buchstaben. Da sind die Festordnungen Gottes geistlich erfüllt. In Bezug auf die eingegangenen Heilskörperschaften alle. Also, ja. Der männliche Sohn ist entrückt. Ist die Offensicherheit. Wunderbar. Ne? Ja. Wann kommt er wieder? Erst im tausendjährigen Reich mit dem Herrn. Und jetzt das Leib, das ist noch auf der Erde, die 144.000. Jetzt will der Satan die verschlingen. Nicht? Und die entflieht und er speit ihr den Wasserstrahl nach, natürlich seine Flüche und seine Macht. Nicht? Und ein Strom Gottes bringt das weg, diese satanische Macht gegen das Leib. Und was geschieht jetzt denn mit dem Weib? Denn Weibe wurden jetzt die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie an ihre Städte entfliehen in eine Wüste. So. Und ihre Städte ist, und die Wüste ist nicht auf dieser Erde, sondern es heißt fern vom Zugriff des Drachen. Auf der Erde beherrscht er ja alles, sogar noch weitgehend im Weltraum hat er seine Herrschaft. Deshalb die beiden Flügel des großen Adlers. Da hat Gott uns eine Antwort gegeben, wie das zu verstehen ist, in Hesekiel 17. Da wird nämlich Nebukadnezar, der König von Babel, als großer Adler bezeichnet, mit großen Flügeln, buntfarbigen Schwingen. Für wen ist Nebukadnezar ein Schattenriss? Für Satan. Die beiden, dem Satan, diesem großen Adler, sind ja die Flügel ausgerissen worden. So lesen wir in Daniel 7. Und wenn einem hochfliegenden Adler da oben die Flügel ausgerissen werden, was passiert dann? Dann fällt er auf die Erde. Ne? Satan auf die Erde geworfen. Aber die beiden Flügel, das sind die ihm von Gott gegebenen, schöpfungsmäßig gegebenen Bewegungsmöglichkeiten im ganzen Kosmos, im ganzen Weltall, bis zum Thron Gottes. Die sind ihm genommen. Nicht? Bleibt, diese Kraft bleibt ja zur Verfügung. Nicht? Was macht Gott? Ne? Stellt er statt den Weib zur Verfügung? Nicht? Jetzt fliegt sie an ihre Stätte in eine Wüste im Weltall. Ne? In Sicherheit. So. Und jetzt haben wir ein ganz feines Wort, das schlagen wir noch auf. Hosea 2, Vers 15. Hosea 2, Vers 15. Wir lesen schon Vers 14. Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen. Wer ist die sie? Ne? Und ihr zum Herzen reden. Also was geschieht dann, wenn die 144.000 in Sicherheit gebracht sind, irgendwo im Weltall, ne? An ihrer Stätte. Und ihr zum Herzen reden, ne? Da merken wir, das muss ja schon eine Körperschaft aus Israel sein, die gläubig ist an den Herrn Jesus, nicht? In die Wüste geführt, dem schrecklichen Zugriff des Drachen entzogen, jetzt. Und ihr zum Herzen reden, und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben und das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen. Ja. Aha. Gibt es im tausendjährigen Reich Weinberge und Feigenbäume? Ne? Jeder wird sitzen unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. So. Also von dort aus, ne? kommen die 144.000 zurück. Aha. Jetzt merken wir vom Herrn Jesus, der kommt, und den 12 und den 70 und, nicht? Ja, da alles kommt, das ist schon eine schöne, stattliche Zahl. Und es kommt aber noch Daniel 12, schlagen wir noch auf. Das ist ja gerade neben Hosea 2. Von Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, also der Großfürst, der für die Söhne deines Volkes Israel steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird ein Volk gerettet werden. Ein jeder, der im Buche geschrieben, gefunden wird. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu äonischem Leben und jene zu äonischer Schande. Ah, was lesen wir jetzt hier? Das ist jetzt eine Masse von Menschen, Israeliten und Nationenleute. Ja. Aus allen Menschen lässt Gott auferstehen. Und jetzt lesen wir bei Jesus, da kommen sie vor Gericht, die einen so, die anderen so. Also diejenigen, die zum äonischen Leben eingehen dürfen hier, das sind die, die dann an Massen von Menschen ins tausendjährige Reich durch Auferstehung dann kommen, wenn das Reich, wenn der Garten fertig erstellt ist. Und dann haben wir in Daniel 12 noch ein Wort, nämlich, wir lesen noch von, es ist Vers 10, viele werden sich reinigen und weismachen und läutern, aber die Gottlosen werden gottlos handeln Und keine der Gottlosen werden es verstehen. Was denn? Wenn Gott zur Zeit des Endes die versiegelten und verschlossenen prophetischen Schriften öffnet, offenbart. Ne? Jetzt sind wir am Anfang wieder. Die Frechheit derer, die Gott lästern, nicht? Herausfordern. Nicht? Er beschleunige sein Werk, sein Ratschluss soll rasch durchgeführt werden. Nicht? So, ne? Was haben wir gelernt? Die können es lesen, aber verstehen es nicht. Verstehen es nicht. Die lesen die paar Tatsachen heraus, nicht? Also zum Beispiel, dass Israel gerettet werde und weiß was alles und alle Gottlosen umkommen und alle Feinde Israels jetzt umkommen und so weiter. Ja. Und das ist die Frechheit, von der wir gehört haben, die Antwort für uns. Sie haben Kenntnis von Dingen des Ratschlusses Gottes und in ihrer Frechheit fordern sie Gott heraus. Also nochmal ran mit der Sache, dass wir das erfahren und sehen. Nicht? Ja. So. Aber sie werden es nicht erkennen. Sie haben Kenntnis von manchen, aber erkennen die Sache nicht. Und jetzt noch. Die Verständigen aber werden es verstehen und von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, also Mitte der Woche, und zwar um den verbüßten Gräuel aufzustellen, Mitte der Woche, sind 1290 Tage, 30 mehr. Glückselig der, welcher aushat und 1335 Tage erreicht. Ja, was heißt das? Noch Vers 13, doch noch schnell persönlich für Daniel. Du, Daniel, aber geh hin bis zum Ende und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Lose am Ende der Tage. Und das ist heute schon geschehen. Daniel, der ist schon wieder in Funktion mit seinen Heeren. Aber was heißt jetzt das? Glückselig die, die dies und die Zeit erleben. Ne? Noch einmal, glückselig der, welcher hart und 1335 Tage erreicht. So. Und jetzt nochmal Offenbarung 12. Offenbarung 12. Vers 2. Vers 2. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären. Mal das kurz zur Orientierung. Zuerst jetzt noch Offenbarung 11, Vers 12, damit wir es noch gesehen haben. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steiget hier herauf, Mose und Elia, die beiden Zeugen, und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben. Dann, jetzt Kapitel 12, Vers 5, und sie gebar einen männlichen Sohn, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Throne. Und das Weib floh in die Wüste, wo selbst sie eine von Gott bereitete Stätte hat, auf dass man sich daselbst ernähre, 1260 Tage. Und das letzte Wort? Jetzt kommt die Antwort. Offenbarung 20, Vers 6. Offenbarung 20, Vers 6. Jetzt da. Dies, ja, wir müssen schon am Schluss Vers 5 lesen. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig wer teilhaft an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Also was heißt glückselig in Daniel 12? Das ist der Zeitpunkt bis auf den Tag festgelegt. Das ist dann die erste Auferstehung. Nicht? Die werden dort glückselig genannt und hier in Offenbarung 12, genau, Vers 20, glückselig, die teilhaben an der ersten Auferstehung. Also aus dem Staub vieler, der ganzen Erde, Also Übergang jetzt in der Natur, der Dinge, die Himmel, Licht nicht da, die Erde wüst und leer. Gott erschüttert beides, um alles so zu verwandeln in die Zustände des tausendjährigen Reiches. Ich schließe mit dem Hinweis, und wie Gott eben den Menschen geschaffen hatte, aus Staub vom Erdboden, und was gleichzeitig den Garten Eden gepflanzt, nicht? Und jetzt sitzt er den fertigen Adam in den fertigen Garten Eden, nicht? Und so ist es, dass Gott nach Tohu Wabohu, der Erde und sein Licht im Himmel, schafft er alles neu mit den neuen Naturgesetzen. Und was jetzt die Erde betrifft, das tausendjährige Reich, da sind alle Lebewesen, die nun das tausendjährige Reich bevölkern, ne? Die sind alle in Sicherheit gebracht und vollendet auf ihre Weise. Und wenn nun die ganze Erde von Gott umgestaltet sein wird in einen Garten Eden, dann setzt er alle diese Einzelnen und die 12 und die 70 und alle diese Volksmengen und Heilskörperschaften da hinein, soweit sie nun eben fürs tausendjährige Reich da sind. Und dann gibt es eine Zeugung, gleich wie Tau aus der Morgenröte. Also wir müssen keine Sorge haben, dass die Erde nicht nach Umwandlung, den Garten Gottes, dass da irgendwelche Räume nicht mit Lebewesen, Menschen, Tieren, Pflanzen und allem in Herrlichkeit, in vergänglicher Herrlichkeit, dann sich freuen werden können. Nun, wenn Christus kommt auf dem Ölberg, so steht eben nicht geschrieben, sondern es steht geschrieben, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Das heißt, er kommt nicht mit seiner Gesamtherrlichkeit als Sohn Gottes, wie er das Weltall und die Unendlichkeit Gottes erfüllt. Könnte das tausendjährige Reich gar nicht ertragen. Da kommt er in der reduzierten Weise in Herrlichkeit. Nur seine Füße, das heißt nur die Glieder seines Leibes, die, ja, wir haben gelernt, zum männlichen Sohn gehören. Und wir anderen sind mit Christus gleichzeitig weiter alle Verheißungen Gottes erfüllend im ganzen Weltall und Mitarbeiter Gottes, neue Himmel und neue Erde zu schaffen, in denen dann alles vollendet werden kann. Soweit für heute Abend. Wir danken noch. Uri, danke schon bitte.
ich singen gehe ich meinen Pilgerpfad. Seelen zeig ich Golgatha, Gottes Lieb und Gnad. Schwirren Pfeile um mich her, ruhig bleibt mein Herz, denn der Herr
Yeah.
Kreuz, denn sie sanken mit Jesus im Grab. O, wie seliger Preis, Jesus hing an dem Kreuz, und so nahm er die Sünde uns ab. Überlasse dich Jesus.